Wir sind im Psalm 23 heute Morgen. Sind zwar eigentlich im Lukas-Evangelium Sonntagmorgens, aber unser nächster Abschnitt, in dem wir sind, ist ein bisschen schwierig und hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit, den zu studieren. Und da ich die letzten 3 Wochen auf den Jugendcamps war, hatte ich gar keine Zeit. Deswegen machen wir Psalm 23. Dienstagabends gehen wir durch die Psalmen gerade und Psalm 23 ist der Psalm, wo wir gerade sind. Also machen wir den heute Morgen. Psalm 23 ist sicher der bekannteste Psalm in der Bibel, vielleicht einige der bekanntesten Verse in der Bibel überhaupt. Wir können sagen, Psalm 23 ist der größte Hit von David. Der Psalm von Gott als dem guten Hirten. Guten Hirten und guten Gastgeber eigentlich. Hat 2 Teile, dieser Psalm. Die Bibel präsentiert uns Gott in verschiedenen Bildern, in verschiedenen Vergleichen. Wir haben Gott als den Vater. Wir haben Gott als den Ehemann. Wir haben Gott, Jesus Christus, als das Haupt. Und wir haben hier auch das Bild von Gott als einem Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Unser Gott ist ein Hirte, unser Gott ist ein guter Hirte. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Daran können wir erkennen, wie gut es Gott mit uns meint, wie gut es Jesus mit uns meint, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Wir müssen nur aufs Kreuz schauen, sehen wir, wie gut er ist. Und wenn Gott uns Jesus gegeben hat, dann wird uns wird auch alles mit ihm geben, schreibt der Paulus im Römerbrief Kapitel 8. Gott ist unser Hirte und wir sind seine Schafe. Das ist für uns jetzt nicht unbedingt das größte Kompliment. Denk, uns wird es besser gefallen, wenn Gott sagen würde, wir sind wie Löwen, König der Tiere oder wie Adler von mir aus, so majestätisch. Aber Gott sagt, wir sind wie Schafe. Schafe sind interessante Tiere. Schafe sind nicht die intelligentesten Tiere. Was ich gelesen habe von Hirten, sagen Schafe sind eigentlich eher dumm. Und Schafe sind sehr hilflose Geschöpfe. Auf sich allein gestellt kommen sie nicht sehr gut zurecht. Schafe sind verwundbar. Sie haben nicht irgendwie große Verteidigungsmechanismen oder Fähigkeiten, sich zu wehren. Ich meine, die haben keine scharfen Zähne, irgendwelche Giftzähne, die können nicht besonders schnell laufen wie eine Antilope, haben nicht irgendwie so einen Giftstachel oder irgendwas, mit dem sie sich wehren können. Es sind sehr wehrlose Geschöpfe eigentlich, so wie Essen auf Beinen, könnten wir sagen. Ein Schaf auf sich allein gestellt ist sehr verwundbar. Schafe sind in der Regel nicht sehr aggressive Tiere. Ne? Es gibt den Rambo, aber nicht den Lambo. Schafe sind verletzlich, Schafe sind sehr anfällig für Krankheiten, für Parasiten. Schafe verlaufen sich sehr leicht. Wenn ein Schaf über einen Hügel drüber rennt und die Herde nicht mehr sieht, dann ist es verloren. Ich habe sogar gehört, dass Schafe manchmal auf den Rücken rollen können und dann sind die unfähig, sich selber wieder aufzurichten. Wenn da keiner kommt, kein Hirte kommt und die aufrichtet, dann können die sterben daran, weil sich dann die Gase bilden in ihrem Bauch und explodieren dann oder was immer. So schlimm wird es nicht sein, aber ein Schaf auf sich allein gestellt ist ein sehr verwundbares Geschöpf, das sich sehr leicht verlauft und dem es nicht besonders gut geht. Und das ist der Punkt eigentlich, wenn Gott uns mit Schafen vergleicht. Wir Menschen auf uns allein gestellt, weil wir eben so dumm sind wie Schafe, denken wir manchmal, hey, wir schaffen es und wir packen es und wir sind die Macher. Aber die Wahrheit ist, wenn wir unseren eigenen Weg rennen und wenn wir unser eigenes Ding drehen und versuchen, ohne Hirten und unseren guten Hirten durchs Leben zu gehen, dann funktioniert es nicht besonders gut. Wir brauchen einen Hirten, wie die Schafe einen Hirten brauchen. Und das Coole ist, dass diese ganzen Mängel, die die Schafe natürlich haben, dass es der Hirte ausgleicht, wenn er ein guter Hirte ist. Und davon wird uns David erzählen. David ist der Profi sozusagen. Wir hören hier von einem Profi. David war ein Hirte lange Jahre seines Lebens. Und ich persönlich glaube, dass David diesen Psalm gegen Ende seines Lebens geschrieben hat. Als er nachdenkt über sein Leben mit Gott und seine Beziehung mit Gott und die Höhen und die Tiefen, die er mit Gott erlebt hat und die er gemeinsam mit Gott durchlebt hat. Und er denkt zurück aus der Sicht eines Hirten. Und er kann sagen, der Herr ist mein Hirte. Und das ist wunderbar, oder? Wenn man sich das auf der Zunge vergehen lässt. Wenn wir nachdenken, wer der Herr ist, hier mit Großbuchstaben geschrieben. Der Herr, Yahweh, der allmächtige Gott, der Schöpfer des ganzen Universums, dem alles gehört, der allwissende, allweise, allmächtige, gute Gott. Und wenn ich sagen kann, der Herr ist mein Hirte, ist wie wenn ich sage, Vater unser im Himmel. Wenn ich sagen kann, dieser allmächtige Gott im Himmel ist mein Vater, er ist mein Hirte, dann kann ich auch sagen, mir wird nichts mangeln. Weil er ist ein guter Hirte. So gut, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Unglaubliche Vorstellung, ein Gott, der an einem Kreuz für uns den Tod des Verbrechers stirbt, unseren Tod, damit wir ein Leben leben können in Gemeinschaft mit Gott, ein ewiges Leben, ein heiles Leben in Beziehung mit ihm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wer ist dein Hirte? Weißt du, wie du rausfindest, wer dein Hirte ist? Wem folgst du nach? Wofür lebst du? Jesus hat in Johannes 10 auch gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Auf welche Stimme hörst du? Wem oder was folgst du? Was bestimmt dein Leben? Das ist dein Hirte. Ich glaube, jeder Mensch hat einen Hirten. Aber es gibt nur einen guten Hirten. Wir können versuchen, diesen Mangel in unserem Leben, diesen Mangel in unserem Herzen, diesen geistlichen Hunger in unserem Herzen zu stillen mit materiellen Dingen, mit irdischen Beziehungen, mit vergänglichen Dingen. Es wird uns nicht befriedigen können. Es funktioniert nicht. Weil das ist die Wahrheit, wir sind geschaffen für Gott. Dafür sind wir da. Und wenn du deine Bestimmung im Leben nicht erfüllst, dann wirst du auch nie erfüllt sein. Und wir ersetzen so oft den guten Hirten mit materiellen Dingen oder mit irdischen Beziehungen vielleicht. Ich denke an die Frau am Jakobsbrunnen in Johannes Kapitel 4. Ihr physisches Ding waren irdische Beziehungen. Sie ist von einem Mann zum nächsten gelaufen und hat sich erhofft, damit das Loch in ihrem Herzen füllen zu können, diesen geistlichen Mangel. Hat nicht funktioniert. Und Jesus sagt zu ihr, ich bin die Antwort. Ich habe ein lebendiges Wasser und wer von diesem Wasser trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nimmer hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmer dürsten. Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, sagt er auch im Vers 8, alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. All diese anderen Hirten, all diese anderen Götzen, diese Dinge, diese Beziehungen, Personen vielleicht, für die Menschen leben, vielleicht Ruhm, Anerkennung, Geld, sich selbst, das ist der schlimmste Götze, das sind Diebe, das sind Räuber, die rauben uns das wahre Leben, können uns nicht wirklich befriedigen. Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Das ist die Erfahrung meines Lebens. Das hat mich zu Gott getrieben. Und das kann ein Hinweis auf Gott sein. Für jeden Hunger in unserem Leben, für jedes Bedürfnis, gibt es ein Gegenüber, was dieses Bedürfnis erfüllen kann. Wir haben Hunger und es gibt sowas wie Essen. Wir haben Durst, es gibt sowas wie Trinken. Wir haben einen Sexualtrieb, es gibt das andere Geschlecht. Und es gibt diesen Hunger, diesen Durst in unserem Herzen, diesen geistigen Hunger, den nichts in dieser Welt, nichts Irdisches füllen kann. Und es weist uns darauf hin, dass es etwas Überirdisches, etwas Göttliches, etwas Ewiges geben muss. Etwas außerhalb dieser Welt, was diesen Hunger füllen kann. Es weist uns hin auf Gott. Wenn du diesen Hunger spürst, dann versuch es nicht zu übertönen. Mit viel Lärm. Manche Leute halten sich so beschäftigt, dass sie nie wirklich auf ihr Herz hören, weil sie es nicht ertragen können. Verloren in dieser Welt, ohne den guten Hirten. Verlaufen. Ein Schaf, das sich verlaufen hat. Aber dieser Hunger in unserem Herzen ist ein Hinweis auf Gott. Es war die Erfahrung meines Lebens. Ich war ein junger Mann, der alles hatte, materiell, gut versorgt, eine heile Familie, wunderbare Eltern, gute Freunde, schöne Freundin, damals erfolgreich in der Schule. Aber trotzdem war ich unzufrieden. Trotzdem war ich nicht erfüllt, weil das Wesentliche gefehlt hat. Diese anderen Dinge sind Diebe und Räuber und der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wer den guten Hirten hat, der Jesus in seinem Leben hat, der kann auch sagen, mir wird nichts mangeln. Das gilt für unsere materiellen Bedürfnisse. In Matthäus 6 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln, so wie ihr es könnt. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Die Gott nicht kennen. Die keinen guten Hirten haben. Die sich verlaufen haben. Aber ihr sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Und dann sagt Jesus, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet danach, dass Gott euer Leben beherrscht. Nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird hinzugefügt werden. Wenn uns Christus gegeben hat, wird er uns halt mit ihm auch alles schenken, was wir brauchen. Nicht unbedingt alles, was wir wollen. Paulus schreibt auch davon, dass er Mangel kennt. In Fasten, schlaflosen Nächten, in Hunger. Aber in all diesen Dingen, sagt er auch, wird der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Und er ist nie verhungert. Gott hat uns nicht verheißen, dass er uns immer das gibt, was wir wollen. Wenn er das tun würde, hätten wir unser Leben schon völlig zerstört. Davon bin ich überzeugt. Weil er weiß besser, was gut für mich ist als ich. Und oft sehe ich im Nachhinein die Dinge, wo ich mal gedacht habe, oh Mann, das muss es sein. Sag mir im Nachhinein, oh Gott sei Dank, dass du mir das nicht gegeben hast. Ich wäre schon mindestens 3-mal verheiratet mit der falschen Frau. Und wenn ich zurückschaue, sage ich, oh Gott, danke, dass du mich beschützt hast. Und was Gott für mich hat, ist so viel besser. Eine wunderbare Frau gegeben. Und ich bin so dankbar. Das, was Gott für uns hat, ist das Beste. Aber er hat gesagt, er wird uns versorgen mit allem, was wir wirklich brauchen. Essen und Trinken und Kleidung. Wenn wir danach trachten, für ihn zu leben, seinen Willen zu tun, dann wird er uns versorgen. Aber diese Verheißung, glaube ich, geht weit hinaus über das Materielle. Wenn wir die Bibel lesen, das Materielle ist gar nicht so wichtig. Wir verlaufen uns da oft. Gott weiß, dass das Materielle allein uns nie wirklich befriedigen wird können. Seine Versorgung gilt vor allem auch für unser geistliches Leben. Er ist der Hirte und der Aufseher unserer Seelen, das sagt uns der Apostel Petrus. Er hat uns erlöst, er hat uns gerettet. Wir waren wie Schafe, die sich verlaufen haben, die verloren gegangen sind, aber wir sind zurückgekehrt zu dem Hirten und dem Aufseher unserer Seelen. Und wie gesagt, in Johannes 6 spricht Jesus und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Wie er dieser Frau am Jakobsbrunnen gesagt hat, ich habe ein Wasser, lebendiges Wasser und wer von diesem Wasser trinkt, wird nimmer mehr dürsten. Er ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt und wer an ihn glaubt, das bedeutet es, zu ihm zu kommen, der wird nimmer dürsten. So, wenn wir heute Morgen zusammen sind, lass uns nähern an dem Brot des Lebens, an dem guten Hirten. Ich glaube, es ist eine Herzenshaltung. Ich glaube, oft sind wir als Christen so unzufrieden und haben uns verlaufen, weil wir nach den falschen Dingen hungern und dürsten und wir denken, oh Mann, ich brauche jetzt unbedingt das. Und wenn ich das hätte, das wäre es. Und in Wirklichkeit, wonach unser Herz sich wirklich sehnt, ist Jesus. Er ist die Nahrung für unser Leben. Er ist das Brot des Lebens. Er kann uns wirklich befriedigen. Und vielleicht statt diesem einen Ding oder dieser Sache oder vielleicht sogar dieser Beziehung nachzulaufen, sich mal hinzusetzen, bewusst zu machen, dass er da ist, sich zu nähern an seinem Wort, an seiner Gegenwart, wirklich zu sagen, Jesus, ich möchte zufrieden sein in dir. Näher du mich, stell du mich zufrieden. Und das sind die Zeiten, wo wir wirklich erfüllt werden und wo wir gesättigt draus hervorgehen und erfrischt, neu ermutigt. Seht hier Vers 2, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele. Das ist ein Schlaraffenland für ein Schaf. Wenn ein Schaf diese Verse liest, er lagert mich auf grünen Auen, er füllt mich zu stillen Wasser, gutes Wasser, er erquickt meine Seele. Das ist ein Bild von völliger Zufriedenheit. Ein Schaf an so einem Ort ist ein zufriedenes Schaf. Und dieser Ort ist eine Person für uns. Das ist Jesus Christus. Er erquickt unsere Seele. Paulus sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird der innere doch Tag für Tag erneuert. In Jesaja 40 heißt es, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr der die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Matthäus 11 hat Jesus gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Wo rennst du hin, wenn du mühselig und beladen bist? Ins Wirtshaus oder ins Kino oder zu deinem Freund oder wo rennst du hin? Ihr sagt, komm zu mir. Nicht zum Psychiater oder zum Unterhaltungsprogramm oder zu diesen materiellen Dingen, oh, ins Kaufhaus, oh, mir geht's schlecht, jetzt gehe ich mal richtig shoppen. Nee, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Unser Herz findet keine Ruhe ohne ihn. Um Ruhe zu finden, brauchen wir Jesus. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Wieder lasst euch mit mir zusammenspannen. Geht mit mir. Und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Man mit Jesus zusammen gespannt durchs Leben zu gehen, Gemeinschaft mit ihm. Das ist, wo Ruhe herkommt. Er ist nötig, dass unsere Seele ruhen kann. Dann heißt es weiter, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit. Das ist auch wunderbar. Schafe sind dumm. Schafe finden nicht allein den guten und den heilen Weg. Ich habe gelesen, dass es passieren kann, dass Schafe so ihre Weide abgrasen und dann da auf dem öden Boden stehen und verhungern, weil sie zu blöd sind, um die richtige Weide zu finden. Die brauchen einen Hirten, der sie leitet. Findet ihren eigenen Weg. Zumindest keinen guten, keinen heilen Weg, und das gilt sicher auch für uns Menschen. Wir Menschen auf uns allein gestellt, schaut euch um, finden keinen heilen Weg. Selbst die, die alles haben und die sich alles leisten können. Arme Michael Jackson, geschlafen in seinem Sauerstoffzelt, sich seine Fantasie-Ranch, sein eigenes Fantasieland, seine Träume aufgebaut. Und was für ein armes Würstchen. Gestorben allein irgendwo mit seinen Drogen, wahrscheinlich. Kann man nur weinen über solche Menschen, die so verlaufen. Alles Zeug der Welt haben, alle Anerkennung der Welt haben und keinen guten Hirten. Psalm 139 schreibt der Psalmist selber davon. Er sagt, ich bin umhergeirrt, wie ein verloren gegangenes Schaf. Und jetzt lese ich diesen Vers im Petrusbrief wirklich vor. Im 2. Petrus 2 steht das. Oder vielleicht auch nicht. Ersten Petrus 2, Vers 25. Da heißt es, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und den Aufseher eurer Seelen. Ich kann auch an Jesaja denken, gerade Jesaja Kapitel 53. Da heißt es, wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Das ist, was es bedeutet, sich zu verlaufen in diesem Leben. Wir wandelten jeder auf seinen eigenen Weg. Hey, meine Philosophie, mein Ding, ich weiß es besser als Gott. Ich laufe auf meinen Weg, ich bin der Herr meines Schicksals, ich bin mein eigener Gott, ich tue mein Ding. Herzlichen Glückwunsch. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Kontext heißt es, er wurde durchbohrt um unserer Vergehen willen. zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Unsere eigene Sünde, die uns trennt von Gott. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde missachtet und er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist für uns zum Schaf geworden. Gute Hirte ist für uns zum Opferlamm geworden, für unsere Schuld. Um unsere Schuld zu sühnen und wegzunehmen und auszulöschen. Seht das Lamm Gottes, hat Johannes der Täufer gesagt, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Unsere Sünden, meine Schuld, deine Schuld. Das ist unser guter Hirte. Wir haben uns alle verlaufen. Aber der gute Hirte bringt uns wieder zurück. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es ist ein enger Weg, nur durch mich, aber es ist ein Weg. Der gute Hirte führt uns zurück zum Vater in Gemeinschaft mit ihm, schenkt uns wahre Vergebung durch sein Werk am Kreuz für uns. Ich bin umhergeirrt wie ein verloren gegangenes Schaf, schreibt der Psalmist. Und das ist die Geschichte von jedem Einzelnen von uns. Von jedem einzelnen Menschen. Wir alle haben uns verlaufen. Da ist kein Gerechter, nicht einer. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, Römerbrief Kapitel 3. Aber unser himmlischer Hirte leitet uns in Pfaden der Gerechtigkeit. Jesus ist der Weg zurück zum Vater. Und dann, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir uns mit ihm zusammenspannen lassen, dann leitet er uns in Pfaden der Gerechtigkeit. Auf den reinen, auf den heiligen Weg. Psalm 119 steht, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Gottes Wort ist so gut. Es ist so heil, es ist so rein, es ist so gut für uns. Ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Ist die Betriebsanleitung für unser Leben, wie unser Leben wirklich gut funktioniert. Manchmal haben wir so ein verschobenes Bild von Heiligkeit, als wäre das so was Enges, Brüdes, Einengendes. Nee, das ist Freiheit. Das ist Freiheit, das wahre Leben zu erfahren. Was Einengendes und Zerstörendes, wenn wir unseren eigenen Weg laufen, wenn wir uns verirren, wenn wir gegen das leben, was Gott uns in seinem Wort sagt. Wir denken, wir wissen es besser. Ich meine, jeder von uns weiß das. Ich weiß es aus meiner Lebenserfahrung. Jedes Mal, wenn ich denke, ich bin schlauer als der gute Hirte, falle ich auf meine Fresse und tue mir weh und verletze mich. Und andere auch. Gott sagt uns die Dinge, die er uns sagt in seinem Wort, weil er es gut mit uns meint. Nicht, weil er uns einengern will, sondern weil er uns frei machen will. Ein heiler Mensch ist ein freier Mensch. Keiner, der sagt, oh, ich mach, was ich will und boah, hey, ich bin cool. Ich muss nicht auf das achten, was Gott mir sagt. Es ist dumm, gegen die Betriebsanleitung deines Lebens zu leben. Dumme Schafe, das immer wieder. Kannst du an der Tanke stehen mit deinem Dieselauto und Benzin tanken und sagen, ja, ich bin cool, ich muss mich nicht an die Betriebsanleitung halten. Ich weiß besser. Ich brauche das Zeug, ich bin mein eigener Herr, ich kann machen, was ich will. Ja, kannst du machen. Aber wie rund wird die Karre laufen? Wie rund wird dein Leben laufen, wenn du gegen die Betriebsanleitung lebst? Das ist die Tragödie von verlaufenden Schafen. Aber das Wunderbare ist, unser guter Hirte ist derjenige, der die 99 Schafe zurücklässt und dem einen verlorenen Schaf nachgeht. Vielleicht betrifft dich das heute Morgen. Verlaufen uns so leicht. Aber er geht dir nach. Es gibt im Englischen, es gibt so eine Hymne, da heißt es, my heart so prone to wander, prone to leave the God I love. Und unser Herz ist so neigt dazu, wegzuwandern, wegzulaufen, den Gott zu verlassen, den ich liebe. Verlaufen uns so oft, oder? Aber er ist der gute Hirte. der dem verlorenen Schaf nachgeht. Aber wir müssen uns retten lassen. Ne? Der gute Hirte leitet seine Schafe, er treibt die Schafe nicht. Schafe kann man nicht treiben. Kühe kann man treiben, vor sich her treiben. Schafe kann man nicht treiben. Die wissen nicht wohin. Schafe muss man leiten. Der Hirte geht voran. Die Schafe laufen nach. Jesus sucht nicht Anhänger, irgendwelche Fans, er sucht Nachfolger. Das ist ein Anhänger. Anhänger hängt man eine Karre an und zieht man hinterher. Ein Nachfolger ist einer, der aus freiem Willen sich entscheidet, jemandem nachzugehen. Das ist unsere Entscheidung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit, so gut, so heil, mit ihm zu gehen und auf ihn zu hören, um seines Namens willen. Einfach weil er gut ist. Nicht mal wegen uns. Gott segne uns nicht wegen uns, weil wir so toll sind, wegen dem, was wir geleistet haben, sondern wegen sich selbst. Weil er ein Gott ist, der es liebt, seine Kinder zu segnen. Wegen dem, was Jesus für uns getan hat, weil er es für uns verdient hat. Seines Namens willen, dieser gnädige, barmherzige Gott. Und Vers 4, das ist besonders wichtig hier. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Wann braucht ein Schaf den guten Hirten am meisten? Wann braucht ein Mensch den guten Hirten am meisten, wenn es durch schwere Zeiten geht? Durch das tiefe Tal. Ich meine, da macht es wirklich einen Unterschied, wer der Hirte ist in deinem Leben. Ganz besonders spricht er hier vom Tal des Todesschattens. In der Stunde des Todes. Was hilft dir dein Auto und deine Reichtümer, die du dir angehäuft hast und diese irdischen Beziehungen und dein irdischer Ruhm und dein Sauerstoffzelt und deine Drogen, wenn du am Sterben bist? Ein Hirte, der den Tod nicht besiegt hat, ist ein wertloser Hirte an dem Punkt. Völlig unnötig. Wenn du keinen Hirten hast, der den Tod überwunden hat, dann folgst du dem falschen Hirten nach. Wir haben einen Hirten, Jesus, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben und der wird nicht sterben. Der wird leben, selbst wenn er stirbt. Ewiges Leben. Ewiges Leben in Beziehung mit Gott. Und wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Gott wird dich nicht verlassen als sein Schaf, als sein Kind. Er ist bei dir, gerade in den schweren Zeiten. Auch in der Stunde deines Todes, du wirst nicht allein sein, sondern er ist bei dir. Das gibt uns Mut, oder? Davon spricht er hier. Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Paulus schreibt an den Timotheus, Gott hat uns keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe und der Kraft und der Besonnenheit. Warum können wir mutig sein? Weil er ist bei mir. So kann ich die Herausforderungen meines Lebens angehen. So kann ich mutig sein in schweren Umständen. So kann ich mutig sein in Unheil sogar. Höhen und Tiefen des Lebens. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, was bringt dir deine Kohle, dein Ruhm, deine Anerkennung, deine Selbstverwirklichung, was bringt dir das in diesen Zeiten? Nur wenn du den guten Hirten hast, kannst du sagen, ich muss kein Unheil fürchten, denn du bist bei mir gerade in diesen Zeiten. Und ich kann es bezeugen, gerade in diesen Zeiten, wo mein Herz gebrochen war, wo es schwierig war, gerade dann war Jesus ganz besonders und ganz spürbar da und hat mich getragen. Wie der Hirte, der sein Schaf, das sich verlaufen hat, auf die Schultern nimmt und durchträgt. Ihr alle kennt diesen Spruch von den Spuren im Sand, wo zwei Fußspuren parallel sind. Gott, der mit uns durchs Leben geht, und gerade in den dunklen Zeiten, in den schwierigen Zeiten war nur eine Fußspur da, und dieser Typ klagt Gott an und sagt, wo warst du in diesen Zeiten? Und er sagt, ich habe dich getragen, deswegen war nur eine Fußspur da. Wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gerade in diesen Tiefen ist es am wichtigsten, welchen Hirten wir haben. Und in der Welt gibt es keine Hoffnung und gibt es keinen Trost. Finden wir heraus, wie viel unser Hirte wirklich taugt. Aber David und jeder, der mit Gott durch sein Leben geht, mit Jesus durch sein Leben geht, kann sagen, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Paulus konnte sogar sagen, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Stachel gezogen, denn Gott ist bei mir. Dieser Trost, dieser Beistand, sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Spricht von Gottes Fürsorge und von Gottes Schutz. Dieser Stecken, der Hirte hatte so einen kurzen, rauen, so einen Knorze, so einen Wurzelstab, so einen harten Stab. Das war eine Waffe auch, ein Wurfgeschoss, mit dem er die Schafe verteidigt hat. Den er die Schafe auch manchmal gezüchtigt hat. Wenn ein Schaf weggelaufen ist, von der Herde weg, hat er mal das Ding nachgeworfen, dass das Schaf wieder zurückkommt. Gott beschützt uns in Zeiten der Anfechtung, Zeiten der Versuchung. Er züchtigt uns in Zeiten, wo wir weglaufen, wie ein liebender Vater, um uns wieder zurückzubringen auf den heilen Weg, auf den guten Weg. Dann hatte der Hirte noch diesen langen, dünnen Stab, mit dem hat er die Herde geleitet und zusammengehalten. Seine Gegenwart, sein Trost in unserem Leben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und jetzt den Versen 5 und 6 wandelt sich dieses Bild von dem Bild eines Hirten zu dem Bild eines Gastgebers. Und diese Dinge, die da ausgesagt werden, sind wirklich parallel. Selben Wahrheiten oder ähnliche Wahrheiten werden mit anderen Worten ausgedrückt nochmal, sagt dasselbe nochmal in einem anderen Wortbild. Poetische Sprache hier. Bild eines Hirten, jetzt das Bild eines guten Gastgebers. Und er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Seht doch, wie persönlich das ist. Er hat nicht gesagt, der Herr ist ein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Zu sagen, der Herr ist ein Hirte, bringt dir nicht viel. Ist der Herr dein Hirte? Das ist die Frage. Du bereitest mir einen Tisch. Persönlich, sein Wirken in meinem Leben. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Cooles Bild. Ich glaube, der Teufel hasst diesen Vers. Dass Gott uns einen Tisch bereitet im Angesicht unserer Feinde. Stell dir vor, dieses Bild hier, eine Armee, antike Armee hier mit Schwertern und Speeren, zwei Armeen, die gegeneinander aufgestellt sind und die aufeinander losgehen und aufeinander einschlagen und einhacken und einstoßen, und mitten in diesem Getümmel, in dem du bist, in diesem Kampf, riechst du plötzlich Schnitzel, Sauerbraten, da grillt wer, und du drehst dich um und da ist dieser Tisch, da ist diese Tafel gedeckt, im Angesicht deiner Feinde, und da ist dieser Gastgeber, der sagt, hey, setz dich hin, iss, feier, näher dich. Näher dich an mir wieder, das Brot des Lebens, im Angesicht deiner Feinde. Und während dieses ganze Getümmel um uns herum ist, können wir uns hinsetzen und ruhen und essen. Und er macht uns diesen Freiraum, diesen Schutzraum, den wir haben in Jesus. Jesus ist unsere Sabbatruhe, heißt es im Hebräerbrief. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde eurer Seele Ruhe geben. Ich mag das Bild, der Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Guter Gastgeber, der seinen Gast verwöhnt mit duftenden, wertvollen Öl, ihn salbt, ihn ehrt, ihn zurüstet. Öl ist auch immer ein Bild für den Heiligen Geist in unserem Leben. Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Zurüstung Gottes, Salbung des Heiligen Geistes, Gottes Gegenwart in unserem Leben. Sein überfließendes Leben in uns, das aus uns herausfließen will. Johannes 7, wer an mich glaubt, sagt Jesus, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dieses überfließende Leben, diese Salbung, diese Zurüstung. Auch wieder im Angesicht unserer Feinde, dieser Freiraum, dieser Ruheraum. Parallel hier zu dem guten Hirten, der uns lagert auf grünen Auen und zum stillen Wasser führt und der unsere Seele erquickt. Wunderbar. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn, lebenslang. Das ist unser Gott. Güte und Gnade oder Freundlichkeit und unverdiente Gunst. Das ist unser Gott. Er liebt es, uns zu segnen. Er liebt es, seine Kinder zu segnen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Wenn du wegläufst vom guten Hirten, wenn du davonläufst von dem gedeckten Tisch, von dem guten Gastgeber, wenn du davonläufst von Gott, weißt du, wovon du davonläufst? Du läufst davon von Güte und Gnade. Gott ist nicht der Polizist, der irgendwo den Verbrecher verfolgt, um ihn zu verhaften und festzunehmen und einen auf die Finger zu klopfen. Nee, er verfolgt dich mit seiner Güte und mit seiner Gnade. Mit Vergebung. Lauf nicht davon von Gott. Wieder, das ist dumm. Lauf nicht davon von Güte und Gnade. Es ist ein Gott, der dir nachläuft mit seiner Freundlichkeit, mit seinen Segnungen, mit seiner Vergebung. Gnade. Hey, Jesus hat für dich bezahlt. Du hast dich verlaufen, du laufst davon, du bist in Sünde, du steckst fest. Hey, komm zurück. Der liebende Vater, der wartet mit offenen Armen. Hier ist Vergebung, hier ist Jesus, er hat bezahlt für deine Schuld. Für deine Fehler. Er will wieder heil machen. Er will die Jahre zurückerstatten, die der Fresser gefressen hat. Wie es im Propheten heißt. Verfolg dich mit seiner Güte und Gnade. Und die Güte Gottes ist das, was uns zur Umkehr treibt. Güte Gottes ist ein gnädiger Gott. Manchmal denken die Leute, oh Mann, wenn wir einen gnädigen Gott predigen, unverdiente Gnade, Vergebung, ohne eigene Leistung, nur durch Vertrauen auf Jesus. Mann, wenn du das predigst, dann werden die Leute ein sündiges Leben leben und weil es gibt ja die billige Gnade. Nee, es ist überhaupt nicht billig erstmal, es hat Jesus alles gekostet und zweitens, es ist am schwierigsten, gegen Liebe zu sündigen und gegen Gnade zu rebellieren. Wenn wir wirklich Gott verstehen und sein Herz verstehen. Ich mag dieses Bild, diese Güte und diese Gnade, die uns verfolgt. Das ist der gute Hirte, der das verlorene Schaf sucht. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. ins Haus des Herrn, wie der Gastgeber, ein Tisch, das Hochzeitsmahl des Lammes, Essen, Tisch, zusammen essen hat Gemeinschaft bedeutet, das Leben zu teilen, ewige Freundschaft mit Gott, ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang, das Haus des Herrn, der Tempel, ein irdisches Bild für den Himmel. Wir sind auf der Durchreise hier, am Zelten, sagt der Paulus. Unser wahres Zuhause ist im Himmel. Und es gibt uns Perspektive. Es gibt diese Geschichte von Präsident Roosevelt, der war in Afrika auf einer Safari und er ist mit dem Schiff zurückgefahren, hier in den Hafen von New York eingelaufen und Menschenmassen sind da gestanden, haben den Präsidenten empfangen, haben ihn zugejubelt und auf dem gleichen Schiff war ein altes Missionars-Ehepaar, die ihr Leben am Missionsfeld verbracht haben in Afrika, die alles gegeben haben für Gott und sein Reich. Und als die Frau das gesehen hat, wie dem Präsidenten zugejubelt wird, ist sie so ein bisschen geknickt geworden und hat zu ihrem Mann gesagt, irgendwie ist es unfair, na, der Präsident, der hat hier Spaß gehabt für eine Woche, hat Safari gemacht, irgendwelche Tiere abgeschossen, die es gut gehen lassen und der wird bejubelt und wir haben unser Leben aufgeopfert für andere und für Gott und uns begrüßt keiner. Und ihr Mann hat zu ihr gesagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Unsere Belohnung wartet im Himmel. Und während wir unterwegs sind dorthin, dürfen wir in Gemeinschaft gehen mit dem guten Hirten. Und wir dürfen uns hinsetzen an den Tisch des guten Gastgebers und essen und gestärkt werden und genährt werden. Und selbst wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird, wird der innere Mensch erneuert Tag für Tag. Und dann selbst in der Stunde unseres Todes werden wir nicht allein sein, denn er ist bei uns. Und wir sind unterwegs in die ewige Herrlichkeit, mehr von ihm, mehr vom Brot des Lebens, völlige Erfüllung, völlige, perfekte Gemeinschaft mit ihm. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht ein wunderbares Leben, was Gott uns bereitet hat? Lass uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Hirte bist und ein guter Gastgeber bist. Und Vater, wir wollen dich einfach neu lieben und dich neu anbeten. Für das, wie du bist, für das, was du für uns getan hast. Du bist ein wunderbarer Gott. Und es ist so wunderbar und so heil, mit dir zu leben. Und ich möchte nicht mehr ohne dich leben, Herr. Und ich bete für alle, die sich verlaufen haben, alle, die dich nicht kennen, alle, die abgedriftet sind von dir in irgendwelche faulen Kompromisse und wo kein Friede drin ist. Ich danke dir, dass du ein guter Hirte bist, der dem Verlorenen nachgeht. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Seelen erquickst heute Morgen, dass du uns zurückbringst an diesen Tisch, wo wir Befriedigung gesucht haben an anderen Stellen. Herr, lass uns ruhen an dir und bei dir essen. Du bist das Brot des Lebens. Erquicke unsere Seelen heute Morgen. Rüste uns zu, füll uns mit deinem Geist, salb uns mit dem Öl deines Geistes und rüste uns zu für diese Woche und lass uns in Gemeinschaft mit dir durch unser Leben gehen. Halt uns nah bei dir, Herr. Wir sind dumme Schafe, wir laufen so gern weg. Halt uns nah bei dir. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen.